Der Predigttext heute steht in Johannes 12, die Verse 24 und 25. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in der Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das Thema dieser Predigt ist Verlieren, um zu finden. Vielleicht erinnert sich noch jemand von euch an die letzte Predigt von mir. Ich hatte gerade auch diesen Bibeltext mit dem Weizenkorn erwähnt und wir hatten festgestellt, das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Wir beziehen das Sterben des Weizenkorns eigentlich auf die Pflanze. Das heißt, wenn wir es auf den Menschen beziehen, der Mensch stirbt, der Körper stirbt und daraus wird neue Frucht. Dagegen ist in diesem Gleichnis von dem Weizenkorn die Pflanze gar nicht in Erwähnung gefunden. Das Weizenkorn selber ist Träger des Lebens. Und dieses Weizenkorn wird in die Erde gelegt, es verändert seine Form, aber es stirbt nicht wirklich. Denn aus dem Weizenkorn wird durch die Veränderung neues Leben. Und ich finde, es ist wirklich nicht einfach, dieses Leben zu verstehen. Mein Eindruck ist, dass Jesus alle Mühe hatte und alle möglichen Vergleiche herangezogen hat, um seinen Zuhörern halbwegs deutlich zu machen, was in ihm gewesen ist, welche Gedanken und welches Leben in ihm sprudelte. Und so geselle ich mich auch selber unter diese Predigt und höre zu, was ich mir zu sagen habe. Denn auch ich bin Lernender und Hörender und muss mir auch manchmal selber predigen. Besonders gern übe ich mich im Beobachten von Menschen. Ich glaube, darin liegt ein Stück Lebenswahrheit. Denn, so sagt Jesus selber, es reicht nicht aus, zu sehen, wie der Baum aussieht, sondern es ist wichtig zu sehen, was für Frucht er bringt. Und so können wir Menschen beobachten und können auch ihre Frucht beobachten. Schauen wir genau hin, was Menschen denken, was Menschen glauben und was sie erreichen. Ist das, was sie vorgeben zu sein, auch wirklich in ihrem Leben so? Und so entdecken wir, dass Menschen scheinbar Leben gefunden haben. Ich sehe zum Beispiel einen Skispringer, der aufs Treppchen steigt und voller Freude strahlt. Er hat gefunden, worum er kämpfte, wonach er suchte. Er scheint ein Stück dieses Lebens begriffen zu haben, ergriffen zu haben. Und in mir wird der Wunsch wach, irgendwie so ähnlich zu sein wie dieser Skispringer. Oder nehmen wir ein anderes Gebiet. Nehmen wir Politik. Jetzt vor kurzem ist der Peter Struck gestorben. Und er hat große Anteilnahme bekommen bei der Beerdigung. Und Menschen aller Klassen würdigten ihn als Kameraden, als Haudegen, ehrlich und geradlinig. Und so sehe ich diesen Menschen, der scheinbar etwas gefunden hat in seinem Leben, der etwas bewegt hat. Und so ein Stück von mir wünscht sich, auch ich könnte etwas Ähnliches vollbringen. Oder betrachten wir einen Menschen, der sich ganz zurückgezogen hat in eine einsame Waldeshöhle. Wir nennen ihn den Waldmensch, zu lateinisch Silvester, passt zum Thema ja, der Waldmensch. Und dieser Waldmensch kommt aus seiner Höhle und ist so ganz zottlig und bärtig und schaut uns an und strahlt in sich eine Zufriedenheit aus. Und ich denke, ja, der hat etwas gefunden, wonach ich suche. Und etwas in mir wünscht sich, ihm ähnlich sein zu können. Und so ist auch mein eigenes Leben ständig auf der Suche. Und glaubt mir, ich habe viele Menschen beobachtet. Und ich habe alle gefunden, die auf der Suche waren. Egal, ob hoch, ob klein, ob Christ, ob nicht Christ. Jeder sucht für sich, das zu finden, was dem Leben Sinn gibt. Und gerade weil alle Menschen irgendwie auf der Suche sind, sage ich mir, ist es nicht einfach, das zu finden, was das Leben so lebenswert macht. Es überhaupt in den ersten Ansätzen zu verstehen, warum bin ich hier? Warum bin ich genau so, wie ich bin? Warum ist meine Lebensspanne begrenzt? Warum bin ich Mensch? Und so meine ich aber auch, bestimmte Dinge ergriffen zu haben, gefunden zu haben. Und so könntet ihr sicherlich aufzählen von Dingen, von denen ihr meint, ihr habt sie gefunden. Da ist zum Beispiel der Beruf, den man ergriffen hat, wo man froh ist, ihn gefunden zu haben. Und man schließt die Hand und hält ihn fest. Für manche ist das der Lebenspartner, den man gefunden hat. Und man schließt die Hand und hält ihn fest. Ganz bestimmt für jeden hängt ein ganzes Stück Familiensippe dran, die, so ambivalent das Verhältnis auch sein mag, immer wieder auch Halt geben kann. Und man schließt die Hand und hält sie fest. Und so geht es mit jedem Ding, das man gefunden hat. Man hält es fest. Und dennoch ist so eine Unruhe in mir. Wird das, was ich festhalte, taugen für die Ewigkeit? Ist es eigentlich das, wozu ich ins Leben geworfen wurde? Kann es Halt geben? Und da ist eine Frage, die in mir groß wird. Hat dein Herz den Glanz des Höchsten gefunden? Und ich merke, wie meine Hand sich öffnet und sich ausstreckt. Da ist etwas in der Ferne. Es ist schwer zu erreichen. Ich kann es nicht greifen, aber ich spüre die Strahlen. Und die Hand ist offen. Hat dein Herz den Glanz des Höchsten gefunden? Und während ich diese Hand ausstrecke, merke ich, wie mir alle anderen Dinge die ich vorher so festgehalten habe, aus der Hand rutschen wollen. Ich kann sie nicht mehr festhalten. Sie sind nicht mehr der Anker in meinem Leben. Sie scheinen nicht mehr den Halt zu geben, den sie mir bisher gegeben haben. Und so langsam verstehe ich ein Stück mehr, was Jesus sagt. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben aber hasst, wird das ewige Leben gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass genau dieses Zitat von Jesus in euch viel Verwirrung auslöst. Denn wie soll ich denn mein Leben hassen? Soll ich jetzt mich selbst verfluchen? Was soll ich tun? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Dieses Loslassen des eigenen Lebens, das nennt man auch Verleugnen. Und dieser Bibeltext, den wir jetzt gelesen haben, nicht mit dem Weizenkorn, sondern das mit dem Leben lieben und verlieren, das kommt in den Evangelien. Es gibt 4 Evangelien. Es kommt 6-mal vor. 2-mal in Matthäus und Matthäus und Lukas sogar doppelt. Und es ist schon selten genug, dass eine Aussage von Jesus sich durch alle Evangelien zieht. Aber dass sie sogar noch doppelt auftaucht, ist uns ein ernstes Zeichen. Hier ist eine der fundamentalen Aussagen von Jesus. Und wenn wir irgendetwas von Jesus begreifen wollen, dann müssen wir uns diesem Text stellen. Es ist so wichtig, um Jesus zu begreifen. Um Jesus zu begreifen. Dieses Loslassen. Dieses Loslassen von all dem, was mich bisher gehalten hat, das nenne ich verleugnen, sich selbst verleugnen. Und das will ich nicht. Ich möchte meinen Halt behalten. Ich möchte meinen Status behalten. Ich möchte nicht für verrückt erklärt werden. Ich möchte mich nicht verleugnen. Ich möchte mich nicht verlieren. Warum sollte ich? Warum sollte ich das tun? Es ist doch wieder alle Natur. Jesus wäre nicht Jesus, wenn er uns damit etwas Schlechtes geben wollte. Er weist hier auf ein Lebensgrundgesetz hin. Und da wir ja alle so geprägt sind, dass wir etwas Möglichkeit wissenschaftlich erklärt bekommen und dann auch glauben. So versuche ich mal zumindest ansatzweise auch dieses Wort unter dem Gesichtspunkt unseres heutigen Weltverständnisses zu erläutern. Es geht um die menschliche Seele, die ewiges Leben bekommen möchte. Und nun fragt ihr euch, ja, das ist wohl Peters Dauerbrenner-Thema, die menschliche Seele. Oh ja, ich bin damit noch lange nicht fertig, denn sie ist so tief, so unergründlich, dass ich noch ganz, ganz lange brauchen werde, um überhaupt ein kleines bisschen von ihr begriffen zu haben und in eine gewisse Logik gebracht zu haben. Diese menschliche Seele, das, was dich und dich ausmacht, das ist mehrfach geteilt. Ihr habt es schon immer geahnt. Ihr seid nicht eine Person, sondern in euch treiben sich viele Seelen rum. Und mal spricht die eine lauter und mal die andere lauter. Und dann hören wir so wie im Film ganz klischeehaft dieses schwarze Männchen mit den Hörnern und dieses helle Männchen dann sprechen und dann wütet in einem selber dieser Sturm, was soll ich tun? Und dann bekommt man die unterschiedlichsten Ratgeber. Und ein Teil, ein ganz wichtiger Teil der Seele ist die Körperseele. Wohlgemerkt, das ist meine eigene Logik. Das ist keine fernöstliche Logik, keine nahöstliche Logik, keine westliche Logik. Das ist meine eigene Beobachtung. Die Körperseele ist dafür da, sich um den Körper zu kümmern. Und das tut sie mit aller Ausgiebigkeit. Das letzte Predigtthema stand unter den Gesichtspunkten Zeugung und Tod. Und genau dazwischen ist das Aufgabengebiet der Körperseele. Sie hat die Aufgabe, ab Zeugung und bis zum Tod für den Körper zu sorgen. Dazu gehört zum Beispiel, jetzt werde ich medizinisch, das vegetative Nervensystem. Das sorgt dafür, ganz im Unbewussten, dass alles in Ordnung gehalten wird. Und ihr ahnt gar nicht, wie hochkomplex diese Ordnung ist, die in unserem Körper herrscht und die ständig aufrechterhalten werden muss. Und wenn mal irgendetwas da querschießt, sei es ein Virus oder ein Unfall, dann merken wir, wie diese Körperseele zu tun hat, alles wieder ins Gleichgewicht zu rücken. Diese Körperseele, die schickt uns Krankheit, die schickt uns Abgeschlagenheit, die schickt uns ein körperliches Wohlbefinden, die sorgt für die natürlichen, für die Erfüllung der natürlichen Bedürfnisse und so weiter. Und wisst ihr, unsere Zeit denkt, diese Körperseele ist alles. Mehr gibt's nicht. Das denkt unsere Zeit. Die ganze Medizin ist genau darauf ausgerichtet. Sie ist darauf ausgerichtet, diesen Körper von Beginn, von Zeugung bis zum Tod aufrecht zu erhalten und möglichst lange, egal wie, leben zu lassen. Das ganze Denken unserer heutigen westlichen Zeit ist darauf ausgerichtet, auf das einzelne Individuum es zu bewahren und leben zu lassen. Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser fromme Wunsch, kaum erreicht, und dennoch steht er da. Das ist die Körperseele. Und die kennen wir ganz genau. Die funkt immer dazwischen und die meldet sich, wenn sie was braucht, wenn sie Hunger hat und so weiter. Wenn ich das aber schon so betone, dann ahnt ihr, es gibt noch mehr. Ja, es gibt noch viel mehr. Es gibt zum Beispiel die, sprichwörtlich, Volksseele. Kennt ihr das? Könnte es sein, dass du und du in dir ein Stück dieser Volksseele trägst? Was ist das, Volksseele? Gibt es das wirklich? Genau das ist der Punkt, an dem wir in Deutschland immer noch mächtig kauen. Und wir haben ein Problem damit, es überhaupt zu akzeptieren, dass es mehr gibt als den einzelnen Menschen. Natürlich gibt es das, die Volksverbundenheit. Und diese Verbundenheit zeigt sich, dass ein einzelner Mensch immer nach einer Gemeinschaft strebt. Das ist, ich nenne sie auch mal die Gemeinschaftsseele. Sie strebt, ein Mitglied einer Gruppe zu sein und identifiziert sich mit der Gruppe. Und genau diese Gemeinschaftsseele, wann wird sie geboren? Wann wird sie gezeugt? Und wann stirbt sie? Der einzelnen Person? Ja. Genau, und diese beiden Antworten sagen mir jetzt ganz deutlich, wir sind wirklich in dem Stadium der Körperseele. Wir können gar nicht anders denken. Wir sind so geprägt. Aber vielleicht ist es wichtig, mal jetzt einen Blick noch drüber hinaus zu tun, wenn die Körperseele mit dem Beginn des Körpers und mit dem anfängt und mit dem Ende des Körpers aufhört, dann beginnt die Volksseele mit dem Beginn des Volkes und endet mit dem Ende des Volkes. Das heißt, sie ist eine Einheit über den Einzelnen hinaus. Und der Mensch, der sich mit dem Teil seiner Volksseele bei einem Volk festmacht, er hängt sich quasi ein in seinem Leben und bildet, indem er mit hineinkommt, einen Teil dieser Volksseele. Jetzt wird es ja ganz verrückt. Das heißt, die Seele ist gar nicht mehr an eine Person gebunden, sondern an einer Gruppe, an einem Volk oder an einer Dynastie oder an einem Familienclan oder, ein bisschen anders in der Nuance, an eine Gemeinde. Das lässt sich relativ leicht beobachten. Also wir kennen ja den Begriff Patriotismus. Und wenn ihr etwas in der Geschichte blättert, in der neueren Geschichte werdet ihr nichts finden, weil wir ja nur die Körperseele pflegen, aber in der älteren Geschichte findet ihr sehr wohl, dass Menschen, die zum Beispiel für ihr Volk und Vaterland in den Krieg gezogen sind, vorrangig das eigene Land, das eigene Volk verteidigt haben, dass ihnen das eigene Leben ganz klein geworden ist, unwichtig. Für sie ist umso größer das Leben des Volkes, das Überleben des Volkes geworden. Und so beobachtet Menschen, die diese Gemeinschaftsseele in sich stärker tragen. Natürlich kommt sie heute vor und ihr könnt sie beobachten, ihr könnt sie auch an euch selbst beobachten. Und ihr merkt, wenn diese Gemeinschaftsseele stärker wird als die Körperseele, dann wird euch auch das Leben und Überleben des eigenen Körpers gleichgültiger. Es zählt das, woran die Seele sich hängt. Wir versuchen jetzt ganz langsam zu begreifen, dass das, was wir als Seele empfinden, nicht unbedingt körperlich festgemacht sein muss. Und wir können es beobachten. Wir können es an den Menschen tatsächlich beobachten. Wir können es sogar wissenschaftlich erforschen, wenn wir wollten. Nun gibt es einen nächsten Schritt. Da gibt es Menschen, die erkennen die Natur als ihre Heimat. Dieser Silvester, dieser Naturmensch. Und sie verbinden sich in ihrer Seele mit der Natur. Und sie erkennen daran ihren Ursprung und ihren Ausfluss. Und diesen Menschen ist ihr eigener Körper ebenfalls unwichtig geworden. Denn diese Naturseele lebt von Anbeginn der Natur bis zum Ende der Natur. Und da sind wir schon ganz nah dran. Unsere Seele ist wie so eine Zwiebel geschichtet. Und ganz innen drin, befindet sich das, was wir so leichtfertig aussprechen, so unüberlegt in den Mund nehmen. Der Höchste. Die Ursache allem, was ist, keine Zeit, kein Raum kann ihn begrenzen. Und das, diese Seele, dieser innerste Kern, den trägt jeder Mensch mit sich. Und es kommt darauf an, dass er jetzt in seinem Leben die Verbindung schafft dazu. Es ist zu beobachten, wir haben es bei den Patrioten gemerkt, dass wenn seine Volksseele zunimmt, seine Körperseele abnimmt. Sie tut ihre Pflicht, aber sie ist nicht mehr wichtig und nicht mehr der letzte Sinn. Und genau das ist das Grundgesetz. Du musst verlieren, um zu gewinnen. Der Schwerpunkt deiner Seele muss sich verlagern. Er muss loslassen. Diese Hand, die festhält, muss sich öffnen, um zu gewinnen. Wer das Höhere erstrebt, wird das Niedere weniger achten. Jesus sagt in einem Gleichnis, da war ein Perlenhändler und er hatte viele Perlen gesammelt und eines Tages sah er die Perle und er verkaufte alles, was er hatte und kaufte die Perle. Oder das Gleiche ist mit dem Schatz im Acker, genau das Gleiche. Wenn Menschen das finden, was ihr Leben wirklich trägt, dann ist ihnen alles andere unwichtig. Und so hangeln wir uns hoch von den ganz einfachen Bedürfnissen zu den immer höheren. Und wir meinen, es gefunden zu haben, um irgendwann zu merken, war vielleicht doch noch nicht alles. Auch das ist Leben. Immer auf der Suche. Ich habe bei Meister Eckhart gelesen, ein Mystiker des Mittelalters. Der hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Um ihn zu verstehen, wollen wir noch einen Vers aus Johannes 17, Vers 3 lesen. Dort sagt Jesus: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist im hohen priesterlichen Gebet. Das ist das ewige Leben und darum geht es. Es geht darum, das Leben für die Ewigkeit zu gewinnen. Dass sie dich, Gott und den Gesandten Jesus Christus erkennen. Sollte denn im Erkennen alles liegen? So ein ganz billiges Erkennen? Darin sind alle Schätze gesammelt? Kann das sein? Vielleicht ist dieses Erkennen gar nicht so billig. Vielleicht ist das, was wir mit Erkennen meinen, viel zu gering für den Ausdruck, der dahinter steht. Es ist genau das, was Jesus meint. Dieses Andocken, dieses Erreichen des tiefsten Kerns deiner Seele. Und das beschreibt Meister Eckhart mit folgenden Worten: Nichts hindert die Seele an der Erkenntnis Gottes, wie Zeit und Raum. Soll daher die Seele Gott erkennen, so muss sie ihn erkennen oberhalb von Raum und Zeit. Soll die Seele Gott erkennen, so darf sie mit dem Nichts nichts gemein haben. Also nochmal. Soll die Seele Gott erkennen, so darf sie mit dem Nichts nichts gemein haben. Wenn man eine Kreatur gegen die andere hält, so scheint sie schön und ist etwas. Stellt man sie aber Gott gegenüber, so ist sie nichts. Soll die Seele Gott erkennen, so muss sie auch sich selbst vergessen. Und muss sich selbst verlieren. Denn solange sie sich selbst sieht, so sieht und erkennt sie Gott nicht. Niemand soll glauben, dass es schwer sei, hier zu gelangen. Wenngleich es schwer klingt und auch schwer ist am Anfang und im Absterben und Abscheiden gegenüber allen Dingen. Aber wenn man erst hineinkommt, so hat es nie ein leichteres, lustvolleres und liebenswerteres Leben gegeben. Das ist die Erfahrung unseres alten Mystikers Meister Eckhart. Ja, es klingt schwer. Es klingt schwer, dieses Loslassen, dieses Verlieren. Aber wir dürfen bedenken, Jesus spricht hier ein Grundgesetz aus. Etwas, das zur Natur gehört. Etwas, das in jedem Menschen drin ist und funktioniert. Genau dieses Loslassen ist es, was sofort eine Konsequenz nach sich zieht, nämlich das Gewinnen. Das Gewinnen folgt dem Loslassen auf dem Fuße. Und es gibt viele Begebenheiten, an die erinnere ich mich noch gut in meinem Leben, da habe ich gemerkt, dass genau in dem Loslassen ein Gewinnen steckt. Und ich vermute, euch geht es ähnlich. Ihr könnt viele kleine und große Dinge erzählen, die ihr gemerkt habt, in dem Loslassen liegt wirklich Segen. Genau dieses Loslassen ist so wichtig, um in uns manche Verkrampftheit zu lösen. Manchmal ist es auch wichtig, von bestimmten Glaubensvorstellungen zu lassen. Einfach mal all das, was man meint, erkannt zu haben, über Gott und Jesus, einfach mal loszulassen und ganz neu zu empfangen. Manchmal ist es wichtig, einfach mal all das, was man so an Beziehungen geknüpft hat im Leben, in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, unter Freunden, unter Studienkollegen, an der Schule, auf Arbeit, im Haus, mal loszulassen. All diese oft schon zwanghaft gewordenen Verknüpfungen loszulassen, um neu zu empfangen. Und nicht, um sich wieder neu binden zu lassen, sondern um ein Stückchen tiefer zu kommen, um ein Stückchen mehr zu erkennen. Meine Frage ist zum Schluss: Wie krieche ich in das Herz Gottes? Ja, das ist ein Kriechen. Da ist so ein ganz kleines Tor. Es ist offen. Wie krieche ich in das Herz Gottes? Und das Erste ist, lass los. All das, was du mit dir festhältst, was nicht durchgeht, lass los. Zu dem Loslassen gehört auch, lass deine Urteile los. Wie festgelegt sind wir in unserer Meinung über andere Menschen, über andere Dinge? Es steht uns nicht an zu urteilen. Lass los. Nimm Jesus ernst. Und genau bei solchen Worten, die so zentral scheinen für sein Leben, nimm ihn ernst. Geh nicht oberflächlich drüber weg. Ja, schöne Predigt heute. Okay, wir schauen mal. Nimm es ernst. Es geht um dein ewiges Leben. Schau ihn ganz genau an. Schau genau hin. Lass deine ganzen bisherigen Vorstellungen los. Schau hin. Und dann folge seinem Weg. Er ist da durchgegangen. Er ist durch dieses kleine Tor gegangen. Willst du ihm folgen? Und dann strecke deine Hand aus zum Herzen Gottes. Wenn wir heute gemeinsam das Mahl des Herrn feiern, dann dürft ihr euch in diesem Sinne ausstrecken, dürft loslassen und dürft gewinnen. Gott segne euch. Amen.